Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Ja, hallo. Ich weiß überhaupt nicht, in welchem Stadium wir Sie jetzt antreffen. Wahrscheinlich vollkommen übermüdet, total zerzaust und mit Ohrenschmerzen. Es ist die letzte Runde von Neue Stimmen in Gütersloh und mitten Mang, wie wir im Norden sagen, die liebe Dorothea Gregor. Moin Doro.
Moin Axel. Hallo, lieber Axel. Schön, dich zu hören.
Ja. Wie ist im Chaos, im Wahnsinn, im Narrenkäfig der neuen Stimmen?
Ja, also sagen wir mal so. Es ist irgendwie schon, ich bin seit einer Woche, oder sind wir alle so ein bisschen in so einem Rabbit Hole, da in der Stadthalle in Gütersloh gefangen. Aber heute, Freitagabend, ist das große Finalkonzert und dann ist der ganze Spuk und der ganze Zauber auch wieder vorbei. Aber es ist auch ganz schön, ich muss ehrlicherweise sagen, wir als Stiftung sind ja dann so, plötzlich verwandelt man sich eine Woche in so eine Art Kulturorganisation und so ein ist in so einem Veranstaltungs-Mini-Festival-Modus. Und dafür machen wir das alle ziemlich gut, finde ich.
So. Wie ist denn die Stimmung? Also ich war ja mal bei den Masterclasses dabei. Viele junge Leute, viele junge Menschen aus der ganzen Welt kommen, singen. Es sind, ja, man kann sagen, ein paar Mover und Shaker aus der Opernszene da. Ich glaube, in der Jury sitzen wer? Dominique Meyer, Elisabeth Sobotka, keine Ahnung, noch ein paar Leute. Also genau. die Ahnung Lüge, haben. Genau. Wie ist die Stimmung da? Und was für junge Sängerinnen und Sänger habt ihr vor allen Dingen? Also, was für ein Jahrgang ist es?
Wie bei so einem Wein. Ja. Also es wird gesagt, allgemein wird gesagt oder wird auch von den Experten bei uns, also von unseren Jurymitgliedern gesagt, das wäre ein sehr guter Jahrgang. Man muss aber auch sagen, dass der letzte Wettbewerb, der, sage ich mal, noch sehr von Corona geprägt war, das war auch nochmal eine Sondersituation. Und jetzt hat man wieder das Gefühl, es ist ein bisschen mehr auf Normalniveau oder Vor-Corona-Niveau auch zurückgekehrt. Ich finde, wir haben 39 junge Sängerinnen und Sänger aus, ich glaube 19 Ländern. Ja. 17, 19, ich weiß
aus vielen
nicht
mehr. Ländern.
Aus vielen, vielen Ländern der und vielen Teilen der Welt. Und ich finde die alle total nett und die sind so richtig put together. Also man muss wirklich sagen, da gibt es keine Freaks und keine. Ich weiß nicht, was ich meine. Natürlich haben alle so ein bisschen ihre Eigenheiten und dann in so einem Wettbewerbsmodus. Und das ist auf der einen Seite sehr schön zu sehen, also eine sehr homogene Gruppe. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, wenn das jetzt so oder ein Teil der Crème de la Crème der nächsten Generation ist, ist schon sehr, also die wirken schon sehr, sehr angekommen, so, ne? Also,
Bei Instrumentalisten.
Junge Wilde
auch,
würde ich jetzt nicht nennen.
Ja, so. Ich glaube, das ist ja unser ewiges Thema, ne? Also mit was für einem Selbstverständnis geht man in diese Berufskarriere rein? Ist man der perfektionierte Techniker und Könner oder hat man sozusagen auch diesen Willen, etwas Eigenes zu schaffen? Wir haben es ja damals mit der Leiterin der Münchner Musikhochschule, Lydia Grün, die gesagt hat, es muss in der Ausbildung inzwischen auch darum gehen, einfach ein Standing zu haben, einfach eine Haltung zu haben, einfach mit der Kunst etwas machen zu wollen. Beobachtest du das oder sind das eher noch immer die technischen Schwerpunkte, die guten Stimmen, die schön geführten Stimmen, die
technisch... Ja, also das kann ich gar nicht beobachten, weil das bei uns oder in diesem Wettbewerb überhaupt nicht abgefragt wird. Da geht es ganz klar um Musikalität und technisches Können. Und klar, es gibt auch die Kategorie, die bewertet wird, künstlerische Persönlichkeit. Also da merkt man schon auch Unterschiede, wie präsent jemand auf der Bühne ist oder nicht. Ja. Das merkt man schon. Aber diese Wettbewerbssituation ist so besonders. Also eigentlich wäre es spannend, die mal eine Woche da zu haben und wie eine Art, ich sag mal, Assessment mit denen zu machen. Also dass man sieht, wie die mit Dirigenten richtig arbeiten, jetzt außerhalb der Orchesterproben fürs Finalkonzert, wie sie mit einem Regisseur arbeiten, wie sie so überhaupt also einfach so in etwas mehr, in einem Berufsalltag mehr sind, den es ja dann bedeuten würde. Also so gesehen ist das eine sehr, wie soll ich sagen, also man sieht nur einen sehr kleinen Ausschnitt von ihnen und vielleicht...
Ja, ist interessant. Wir hatten ja vor einem Jahr oder sowas hatten wir, glaube ich, mal einen Podcast zum Thema Wettbewerbe. Und vielleicht ist das ja auch was, wo man als Wettbewerb mal denken muss, ne? Also ist das eigentlich noch das Zielführende, nur diese Brillanz zu auf den Prüfstand zu stellen und zu gucken. Oder ich meine, ihr macht das ja mit den Masterclasses, macht ihr es ja dann auch mit intensiver Arbeit und so. Mhm. Aber ne, also wie geht man als Wettbewerb eigentlich damit um? Was fragt man da eigentlich ab? Ich glaube, selbst bei Miss Germany Competition wird inzwischen ein Interview geführt, um zu gucken, ob neben schön auch noch was anderes da ist. Ne?
Ob noch ein bisschen drei Gehirnzellen noch aktiv sind.
Ja, genau.
Also davon gehen wir bei unseren Sängern aus und das ist auch so. Also die sind wirklich total, wirklich nette junge Menschen. Ich klinge schon wie so eine Oma, wie so eine Tante. Aber,
Mutter der Kompanie. Doro,
ja,
die Mutter der Kompanie.
Nee, bitte nicht, hör auf. Das will ich auf gar keinen Fall. Und
warum kommt man in so ein Alter? Das muss man einfach annehmen. Man muss dieses Alter annehmen. Man muss die Weisheit, die man hat, annehmen.
Nee, das ist nicht das Alter, was ich schwierig finde, sondern diese Attitude, die damit so verbunden
okay.
ist.
Okay.
Und verstehe. Ich finde es auch übrigens, das ist übrigens auch noch eine Sache, ich schlage jetzt mal einen ganz kurzen Haken inhaltlich, dass es in der Ausbildung von Nachwuchsmusikern und natürlich auch von Sängern erlebe ich das, ganz oft diese Mutterattitüde so gibt, so ja, wir müssen die ein bisschen beschützen und dann sind die, und da denke ich mir so, niemand möchte, also als Kind von irgendwem irgendwie behütet und beschützt werden. Also mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man Künstler ausbildet und
ja,
nein, man möchte doch auf Augenhöhe auch als junger Künstler behandelt werden und ernst genommen werden und nicht so ein, also bemuttert Absolut. Möchte da, glaube ich, niemand werden, sagen wir es mal so.
Absolut.
Aber vielleicht ist das jetzt nur meine spezielle Sicht der Dinge. Aber um auf deine Fragen nochmal zu antworten, klar wäre es mal auch wichtig. Ich finde zum Beispiel, wir haben vier ganz großartige Pianisten, die ganze Woche, also die im Grunde den ersten künstlerischen Kontakt nach den Vorauswahlen mit den Sängern hatten. Die haben die mit denen geprobt für die ganzen Auditions und begleiten jetzt auch die Vorbereitungen für das Semifinal und das Finalkonzert jetzt heute und so. Und es wäre zum Beispiel aus meiner Sicht sehr, sehr interessant, wenn auch in die Bewertungen mit einfließen würde oder in die Jurybetrachtungen, wie die mit den Pianisten arbeiten. Die können oft ganz viel sagen, wie schnell die umsetzen, wie zuverlässig die sind, wie nervös die sind. Dann hatten wir auch jemanden da, der mit ihnen Resilience-Coaching beziehungsweise High-Performance-Coaching gemacht hat. Was ja auch ist, du musst ein Wettbewerbstyp sein. Ich glaube auch nicht, dass jeder Sänger oder jede Sängerin da wirklich ihre beste Leistung zeigen können. Ich weiß, dass eine der Sängerinnen nach ihrem Vorsingen hinter der Bühne gesagt hat, das ist irgendwie total schwierig, da so gut zu singen, weil im Publikum, es kommt nichts zurück, niemand verzieht eine Miene, hat sie gesagt. Und das ist ja erstmal, also die Atmosphäre ist gut und auch ein gutes Zeichen, aber dieses Gefühl, was Sänger sonst eben gerne haben oder was man als Musiker grundsätzlich gerne hat, diese Energie, die man von der Bühne gibt, dass die im Publikum auf eine Resonanz trifft, dass dann was zurückkommt und so weiter.
Ja, die sollte vielleicht bald mal in Stuttgart singen, bei Florentina Holzinger im Chor. Ja, dann passiert was. Darüber reden wir gleich wahrscheinlich noch. Ja,
da kommt, ja genau, nee, können wir gleich.
Da kommt dann was zurück aus dem Publikum.
Nein, nur um es abzubinden, also heute Abend auf, also erstens in Gütersloh, zweitens dann auf einem Livestream, auf einem YouTube-Kanal von, ich glaube, Opera Vision, das ist deren ein YouTube-Kanal von Opera Europa und, oh Gott, sonst noch wo, das ist jetzt richtig mega peinlich.
Meine ja, aber das werden wir beim nächsten Podcast spätestens in die Shownotes stellen. Also ich weiß, man muss einfach bei YouTube neue Stimmen googeln und dann kommt in den nächsten Tagen auf jeden Fall der Stream.
Nee, genau, ich recherchiere das und dann stellen wir den Link zum Stream in die Shownotes.
Genau. Das machen wir. Also, euch heute Abend da viel Spaß. Also, du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, das muss ich noch sagen, ganz liebe Grüße, ich sitze hier in Wien, Theresa Vogel, falls du uns wieder beim Joggen hörst, ein bisschen schneller jetzt mal, ja, die ersten 8 Minuten sind vorbei, das müssten jetzt schon 5,5 Kilometer sein, die du gelaufen bist. wir quatschen heute, sagen wir mal, eine halbe Stunde, also, ja, sagen wir mal, 6 Kilometer sollten sich schon ausgehen. Ja.
Hopp, hopp, hopp. Wir warten auf
die Feedback. Die Uli Köstinger, die hätte sich schon längst überholt übrigens. Ja. Das wollte ich dir nur mal ins Ohr flüstern.
Aber du bist doch auch so ein Läufer. Theresa Vogel ist übrigens eine, hat unser Semifinalkonzert moderiert am Mittwoch. Daher haben wir uns auch über den Podcast ausgetauscht. So.
Also mit Theresa bin ich noch nicht gelaufen, aber mit Uli Köstinger, die Opera, wie heißt das, Opera Bass macht, mit der bin ich mal gelaufen. Die ist gerade Marathon gelaufen in, ich weiß nicht, in 2 Stunden irgendwas. Also da komme ich schon nicht mehr mit. Ja? Also das auch mit meinem lieben Sängerkollegen Daniel Schmutzert, falls du uns hörst, wir sind auch schon so lange nicht mehr gelaufen. Die sind mir einfach alle weggelaufen mit meinen 52. Da freue ich mich.
Ich wollte gerade sagen, Uli Köstinger ist ja auch halb so alt wie du, ne?
Ja, alles junge Hüpfer, die sollen alleine laufen. Genau, so sieht es
Ja,
nämlich
nehmt
aus.
mal Opi mit.
Nehmt mal Opi mit. Ja, genau. Also, apropos Laufen, ich war gestern in München bei Sky und das war auch eine krude Veranstaltung. Da habe ich gesprochen vor nur Leuten, die Fußball- und Mega-Sport-Events organisieren und ins Fernsehen bringen. Also ich habe getroffen die Vorsitzende des Internationalen Rodelverbandes zum Beispiel. Und die guckt, ob da irgendwelche Produzenten sind, die dann internationale Rodelveranstaltungen ins Fernsehen bringen können und
Wie
wie das
kamst du
technisch
denn dazu,
funktioniert.
da, also hast du dich in der Tür geirrt oder was war?
Na, ich habe ja bei Sky mal diese Bayreuth-Geschichten gemacht, wofür wir den Bayerischen Fernsehpreis bekommen haben, diese Live-Übertragung der
Ja,
Bayreuther
ich
Festspiele.
weiß. Und du hast bei
Und
Sky noch
da.
was anderes gemacht, erinnere ich mich auch.
Ja, genau. Genau, da haben wir Porn Culture. Ja, das sollte man.
Ja.
Läuft übrigens auch noch. Ja, das läuft auch noch. Und Street Art. Viele Sendungen. Genau, als es noch Sky Arts gab, das gibt es ja auch nicht mehr. Wer weiß, ob es Dreisat bald noch gibt. Auch noch ein Thema, was wir auf dem Plan
Ja.
haben. Na, auf jeden Fall hat der Chef von Sky gesagt: Erzähl doch den Leuten mal, was der Fußball von der Oper lernen kann und was wir in diesen Opernübertragungen gemacht haben, was dich beim Fußball inspiriert hat. Und tatsächlich war das dann eine ganz spannende Begegnung mit Leuten, die überhaupt nichts mit Oper
Cool.
zu tun hatten und nur auf so einer technischen Ebene und auch auf einer, was wollen wir eigentlich mit unseren Übertragungen-Ebene debattiert haben. Und es ging eigentlich bei beiden um diese gleiche Grundfrage. Wir wissen, dass wir die Atmosphäre eines Stadions nicht in die Wohnzimmer übertragen können. Ja, also die Pyro, das Bier, die Lautstärke, der Stehplatz, ja, die gelbe Wand, das kriegen wir alles zwar abgebildet, aber man fühlt sich auf dem Sofa halt nicht dazwischen. Genauso wenig wie man, wenn man eine Oper aus Bayreuth überträgt, natürlich nicht im Festspielhaus sitzt und die Akustik und die Atmosphäre eines Festspielhauses hat. Und wie gehen wir sozusagen mit der Frage um, dass wir ein Medium sind, in dem man ganz viel vom Live-Event verliert? Und wie kompensieren wir das? Und ich meine, da ist ja Champions League und Fußballübertragungen sind ja wirklich High-End-Produkte. Wie schaffen wir es, andere Sachen zu finden, die das sozusagen kompensieren? Also die Zeitlupe, die Spielanalyse, die Taktikaufstellung, die Expertengespräche. Es dauert ja inzwischen eine Pausenbesprechung und Vorbesprechung und Nachbesprechung eines Spiels viel länger als ein Spiel. Ja? Und das gibt es ja in der Oper nicht. Also auch wenn wir bei Dreisat oder Arte oder im ZDF sehen,
Aber im
gibt es
Kino
eine An
funktioniert es doch eigentlich
Moderation.
super, ne?
Genau, diese Pausenprogramme der Met, ne? Genau,
Ja,
sowas.
genau.
Genau. Und das war eigentlich ganz interessant, dass wir gemerkt haben, dass wir da die gleichen Grundfragestellungen haben und technisch und inhaltlich überlegen, wie wir da sozusagen die Vorteile unseres Mediums ausspielen können. Und ich glaube, gerade wir in der klassischen Musik haben da noch ganz viel Luft nach oben und müssen vielleicht noch viel mehr lernen und uns bewusst machen, dass die 3-Stunden-Aufführung Übertragung nicht das eigentliche Medium ist, sondern dass wir die Leistung, die wir als Medium Fernsehen schaffen können, sozusagen davor, da drin und danach auch noch auf die Beine stellen können.
Ja,
Das war für
das ist
mich ein ganz
interessant,
spannender
ja.
Austausch. Ja, genau.
Also das heißt, verschiedene Kameraperspektiven auf die Opernbühne bei einer Übertragung. Gut, die
Zum
gibt es ja dann schon.
Beispiel,
Und
oder
dann,
fängt, ja.
aber ich meine, gibt es das nicht schon so ein bisschen in Ansätzen, wenn jetzt irgendwie, und dann können wir ja auch gleich die Brücke zu Dreisat schlagen, weil die sind ja eigentlich noch, ich würde sagen, die letzten, die überhaupt ganze Opern übertragen im Fernsehen. Also gut, wenn man
Arte
jetzt mal
macht es, glaube
Arte
ich,
noch
noch hin
dazu
und
nimmt, genau.
wieder.
Aber Dreisat schon regelmäßig Samstagabend und sowas, finde ich, sieht man schon öfter Opernaufführungen.
Ja,
Und
und da
das
hat.
dann, in der Pause ist doch dann auch immer irgendeine zugegebenermaßen ein bisschen einschläfernde Moderation, die dann aber irgendjemanden aus irgendeiner Garderobe, aus den Katakomben dann vor die Kamera zerrt und dann
Ja,
auch,
genau, aber ich glaube, da ist die Haltung der Moderation die Frage, ja. Auch etwas, was man vom Fußball lernt. Beim Fußball, wenn ein schlechtes Spiel da ist, werden alle Reporter sagen: Ey, Thomas Müller, warum hast du heute so schlecht gespielt? Und Thomas Müller wird sagen: Ah, oh Mann, lass mich in Ruhe. So, ja, dann haben wir Emotionen. In der Oper und gerade bei Dreisat oder bei Arte ist es ganz oft die Attitüde, dass man sagt: Oh, jetzt haben wir schon eine ganze Oper und deshalb muss das alles heute toll sein, weil wir kriegen die ins Programm und weil wir jetzt Oper präsentieren oder Konzert präsentieren, ist das ein großartiges Konzert. Und egal, wie dieses Konzert wirklich war, am Ende war es großartig, weil wir es ja gezeigt haben, weil wir zeigen ja keinen Mist. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Grunddenkfehler, den wir im Fernsehen haben, weil natürlich zeigen wir manchmal auch Konzerte, die in die Hose gehen oder Opernproduktionen, die einfach nicht gut sind oder meinetwegen auch nur der Sopran oder der Tenor gerade nicht gut waren. Und dann ist es natürlich für das Publikum eine, Entschuldigung, Verarschung, wenn man sagt, es war heute wieder alles ganz großartig und wir verabschieden uns hier live aus der Metropolitan Opera von Dreisat. Schalten Sie nächstes Mal wieder ein, wenn wir die nächste große Opernaufführung haben. Das ist Quatschkram. Kann man doch einfach sagen, ey, was ist denn heute schiefgelaufen? Warum war der Ton nicht da? Warum ist die Inszenierung, funktioniert sie für dich und warum funktioniert sie nicht für mich? Und ich glaube, das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, dass nicht alles, nur weil es sowieso Kultur ist, in den Medien immer gut ist, sondern der Sinn von Kultur in den Medien ist, dass wir über diese Kultur streiten können, weil das ist der Sinn von Kultur. Und wir
also du möchtest, dass mehr diskutiert wird, auch über Qualität, über Geschmack, auch über
Subjektivität. Das ist ja das Spannende.
Ja.
Ja? Also das haben Delling und Günter Netzer im Fußball eingeführt. Ja? Das war wegweisend, dass die plötzlich Spiele analysiert haben, dass sie gesagt haben, was nicht gut war. Nach einem 0-0 zwischen Werder Bremen und St. Pauli schalte ich nächstes Mal wieder ein, weil ich hoffe, dann gewinnt Werder Bremen. Und nach einer mittelmäßigen Opernaufführung müsste man eigentlich, sagt man ja auch, Mensch, ich gehe nächstes Mal trotzdem wieder hin, weil vielleicht wird es dann gut. Das Ticket für eine Oper heißt nicht, dass es immer gut ist. Ja, das ist die Idee von live.
Ich finde übrigens auch, das habe ich auch schon öfter erlebt, wenn bei Premieren gebuht wird, dass dann öfter mal die eine oder andere Person, die dann mit mir da war, gesagt, ach Mensch, ja, die Arme. Und ich denke mir immer so, nee, doch eigentlich gehört dazu. Also, dass die einen Bravo rufen und die anderen buhen, finde ich persönlich nicht schlimm. Und ich glaube, es ist ja auch ein bisschen gewollt. Aber das heißt, wir sind so ein bisschen Delling und Netzer, Axel?
Ja, könnte man sich so, also in unserer ganzen Hybris vorstellen.
Ich will dann
Gerd
Delling sein, nicht Günter Netzer.
Ja, ich bin dann lieber Günter Netzer, der hat auch die geileren Autos und die besseren Sprüche, ja. Also, genau, sowas brauchen wir, glaube ich, schon. Und da sind wir jetzt beim nächsten Thema tatsächlich, glaube ich, weil das ineinander überfließt. Dreisat steht zur Disposition, es gibt einen Entwurf, einen Gesetzesentwurf, der vorsieht, Dreisat mit Arte zu fusionieren. Darüber wird momentan viel geredet, es gibt, glaube ich, schon über 100.000 Unterschriften, die dagegen sind. Was immer weggelassen wird, ist, dass auch 16 Rundfunkanstalten einfach abgeschossen werden sollen. Das sind hauptsächlich Kulturradiosender, die fusioniert oder ganz gestrichen werden sollen. Außerdem Infoprogramme von ARD und ZDF. Dagegen tut sich großer Widerstand auf. Ich begleite das bei Backstage Classical auch sehr wohlwollend und bin auch für den Widerstand. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch einen großen Essay darüber geschrieben, dass natürlich genau die öffentlich-rechtliche Kulturinstitution und Sender wie Dreisat und Arte sich unter Legitimationsdruck in den letzten Jahren auch in eine Nische manövriert haben, die von außen kaum noch nachzuvollziehen ist. Jeder, der Dokumentarfilme macht bei Arte, Dreisat, ZDF, ARD, weiß, es gibt inzwischen Punktesysteme und so weiter und so fort, wie sowas bewertet wird. Und gleichzeitig will man eine radikale Tonsprache und Sprache der Dokus haben. Das funktioniert alles nicht mehr. Man hat sozusagen mit Angst vor der eigenen Abschaffungsdebatte sich Kriterien geschaffen, die wirklich nur ganz oft nur Mainstream zulassen und jede Ecke und Kante im Programm irgendwie schleifen. Und ich glaube.
Also, was findest du jetzt gut, dass das.
Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wirklich darum kämpfen, dass Kultur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestehen bleibt. Ja, also alle Petitionen unterschreiben. Das heißt, heute ist zu spät. Ich glaube, bis jetzt sind die öffentlichen Anhörungen. Alle dafür kämpfen.
Sag mir einmal, wozu? Wozu?
Um diese Räume nicht zu schließen. Weil wenn diese Räume jetzt geschlossen werden im öffentlichen Rundfunk, dann kriegt man sie nicht mehr zurück. Aber ich glaube auch, dass wenn wir jetzt ein bisschen was retten, und wir werden nicht alles retten, was Kulturangebot im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeutet, dann müssen wir auch tatsächlich über interne Reformen nachdenken. Weil sonst spielen wir unter Ausschluss der Wirklichkeit und unter Ausschluss des Publikums. Wir müssen es wieder schaffen, dass wir tatsächlich etwas anders denken, im Fernsehen zulassen, im Radio zulassen, dass wir das Nicht-Genormte integrieren. Wenn wir das nicht tun, dann kommen diese Debatten und es haben einige Politiker auch schon gesagt, naja, es ist Populismus, die Kultursender abzuschaffen. Und dann denke ich schon, ach komm, interessant. Also es ist, Populismus heißt ja, es gibt keinen Widerstand von draußen und es ist Common Sense, dass das okay ist. Und es gibt tatsächlich Umfragen von INSA und von anderen Instituten, die sagen, die große Mehrheit der Deutschen sagt, ja, dann schaltet das doch ab, weil das gucke ich eh nicht. Mickey Beisenherz in seinem Podcast hat gesagt, na, wann habe ich denn das Beste an Dreisat, ist die Wiederholung des aktuellen Sportstudios. Ja? Und wenn solche Stimmen aufkommen, dann sollten wir uns tatsächlich als Kulturschaffende und Kulturmedienmenschen schon überlegen, offenbar haben wir es nicht geschafft, die richtigen Leute zu erreichen. Und der große, und das ist mein letzter Punkt jetzt, der große Stein des Anstoßes bei mir ist, das könnt ihr alle Sonntagabend dann sehen im ZDF, der Opus Classic, ja, der für mich eine Tonsprache hat. Und ich werde das mit einem Live-Kommentar begleiten bei Backstage Classical, habe ich mir überlegt.
Also du bist nicht in Berlin selber?
Nein, ich gehe da nicht mehr hin. Also das ist einfach die Reise nicht mehr wert. Weil ich glaube, es ist ein Format, was die Leute, die wirklich Klassik-Junkies sind, nicht mehr anspricht, weil es einfach zu unterfordernd ist. Und eine angeblich junge Generation, die man erreichen will, nicht, weil es einfach zu Heute-Show dafür ist. Und Heute-Show ist eigentlich auch für ein altes Publikum, ja. Man weiß gar nicht mehr, man traut der Kultur nichts mehr zu, wenn sie im Hauptprogramm stattfindet, sondern sie muss immer niedrigschwellig, unterschwellig und schlecht sein. Und man nimmt sie an sich nicht mehr ernst. Und das halte ich für einen ganz großen Fehler. Und jetzt ist mein Plädoyer auch zu Ende. Ja, also ich glaube, wichtig ist es, die Räume müssen bewahrt werden, weil wenn wir die jetzt nicht bewahren, dann sind sie für immer weg. Und das wäre eine Katastrophe. Aber dann müssen wir uns auch über Reformen unterhalten.
Hängt das nicht auch ein bisschen vielleicht mit der allgemeinen Krise oder dem allgemeinen Dahinsterben des linearen Fernsehens zusammen? Also dass auch dieser Sprung von vielen öffentlich-rechtlichen Sendern, also ich finde, Arte hat eine großartige Mediathek, aber Dreisat zum Beispiel nicht.
Ja, das hängt mit Sicherheit damit zusammen. Also dass man das irgendwo
da auch diesen Step nicht gemacht hat oder geschafft hat.
Ja, und das zeigt sich in, glaube ich, vielen Leben von Kultur, Medienschaffenden. Früher waren das die Anlaufpunkte und man musste was für Dreisat, für Arte, für ARD, für ZDF machen. Heute merkt man, es gibt auch wahnsinnig viele Angebote, also die Konzerthäuser, Opernhäuser selbst machen sowas wie ich versuche mit Backstage Classical zu machen oder was weiß ich was. Also es gibt ja ganz viele Angebote, die einfach auch gar nicht mehr angewiesen sind auf diese Medien. Und da muss man aufpassen, glaube ich, dass man da nicht den Zug verpasst und dass man nicht bei einer Vermittlung stehen bleibt, die vom vorigen übergestern ist und dadurch tatsächlich dann sich auch abschaffbar macht. Denn wer demonstriert momentan? Es sind natürlich hauptsächlich Leute, die von Dreisat und Arte leben. Ja, natürlich demonstrieren die dagegen, dass das abgeschafft wird.
Also ja, ich meine, wenn so jemand wie Mickey Beisenherz sagt, ja, gucke ich sowieso nicht, dann sind wir sehr schnell bei dieser Diskussion. Und wir werden es ja sehen dann im nächsten Frühjahr, wie dann die Zahlen sind bei unserem Relevanzmonitor. Ach, Theater kann weg, gehe ich eh nicht hin.
Ja.
Das war ja letztes Jahr nochmal anders. Ne? Die haben gesagt, ich gehe da zwar nicht hin, aber wir wollen, dass das erhalten bleibt. Also ich bin auch gespannt. Der Weg dahin ist nicht weit, also wenn wir diese Argumentation verfolgen. Ne?
Genau. Und ich glaube, der Schlüssel, und da sind wir wieder beim ersten Thema, ist tatsächlich, wir müssen in den Medien Kultur ernst nehmen. Wir dürfen sie nicht sozusagen nach unten nivellieren, sondern wir müssen sie in ihrer Schwere vermitteln. Ja, wir müssen sozusagen in ihrer, der Sexiness ihrer Schwere und ihr Sexiness ihrer Größe und ihrer
Komplexität,
Tiefe,
ja, genau.
Komplexität darstellen. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann hat sie tatsächlich keinen Sinn, weil dann kann ein guter Bergdoktor mehr Input haben als ein schlechter Opus Classic. Ja?
Ja, und das ist ja auch so interessant, weil ich bin da total deiner Meinung, dass man dem Publikum durchaus was zumuten und auch zutrauen darf. Und auf der anderen Seite, niedrigschwellige Angebote sind für Zielgruppen, für bestimmte Zielgruppen auch wichtig. Das merkt man auch im geschriebenen Wort, gibt es ja auch immer mehr Angebote in sogenannter einfacher Sprache und so. Und da wirklich eine Balance zu finden, und aber nicht zu denken, man muss jetzt hier irgendjemanden mit einer Rassel und einer Trommel hinstellen, um wem auch immer, der noch vielleicht noch nie im Theater war oder gar Kindern zu erklären, was Mozart ist. Also wirklich, wirklich exzellent gespielte Musik vermittelt sich ja zum großen Teil einfach schon selbst.
Absolut. Und vielleicht bringt die Diskussion, die wir jetzt haben, das ja auch, dass wir uns alle nochmal selbst auch befragen, was machen wir da eigentlich, warum machen wir das und wie machen wir das? Ja,
ja, und da ist auch das Stichwort exzellent. Das hat mich immer total genervt bei diesen ganzen Kinder- und oder sogar Baby-Kinder- und Jugendkonzerte. Das ist oft, es gibt zwar viele Leute, die das irgendwie veranstalten, aber teilweise auf einem musikalisch so wirklich erbärmlichen Niveau, wo ich mir denke so, ey, nee, nein. Also dann lieber sich in ein Konzert setzen und vielleicht mit dem Kind nur die erste Hälfte packen.
Franz Welser, wenn er in Cleveland Jugendkonzerte dirigiert, dirigiert die immer selbst. Er sagt, Jugendkonzerte zu dirigieren ist Chefdirigentensache. Ja? Da möchte ich jetzt nicht einen zweiten oder einen Gastdirigenten oder irgendwas haben. Kinder- und Jugendkonzerte dirigiere ich gefälligst selbst. Ja? Weil ich bin hier derjenige, der angeblich der Orchesterchef und der Beste sein soll. Also das Beste ist gerade gut genug für unsere Jugend. Glaube ich auch. Qualität.
Ja, genau. Ja, absolut.
Aber da sind wir vielleicht, wenn wir schon im Moll-Teil sind, Leute, gleich gibt es auch noch was Lustiges mit Sicherheit. Sparen ist überall. Wir haben diese Diskussion, auch da gibt es eine Petition in Berlin jetzt. Kulturschaffenden in Berlin protestieren gegen weitere Einsparungen. 10% soll ungefähr jede Institution einsparen. Viele sagen, Deutsche Oper zum Beispiel, wenn wir 10% einsparen, können wir gar nicht mehr, weil unsere ganzen Gelder sind schon in Personalkosten gebunden. Mhm.
Ich glaube, der Unmut ist vor allem auch, weil Giorgiallo ja genau das Gegenteil versprochen hat, nämlich den Kulturetat erhöhen zu wollen und dann mit solchen, ja schon sehr empfindlichen Kürzungen zu kommen. Noch dazu mit dieser ganzen Problematik zum Thema Musikschullehrkräfte, die ja auch fest angestellt werden müssen, um aus dieser Scheinselbstständigkeit rauszukommen nach diesem sogenannten Herrenberg-Urteil. Das kostet ja auch nochmal Geld. Also wo ist das Konzept? Wo ist die, wenn wir noch nicht mal von Lösungen sprechen, aber wo ist denn überhaupt mal der, wo ist mal die Idee für eine Kulturpolitik in Berlin? Ja, es gibt ja im Grunde zwei Möglichkeiten, wie du Politik oder überhaupt wahrscheinlich auch das Leben angehen kannst. Ich habe das diese Woche schon mal gesagt in einem anderen Gespräch. Es gibt die Möglichkeit Change by Design oder Change by Catastrophe. Und es ist halt immer schlimm, finde ich. Ich würde mich immer fürs Erste entscheiden. Es ist immer blöd, wenn man reagieren muss, weil irgendein Urteil dann gefällt wird oder weil irgendwie plötzlich, ich weiß nicht was, irgendwelche Haushaltsnotlagen kommen. Und das ist übrigens auch das, Axel. Das können wir heute nicht abschließend behandeln. Aber ich möchte einmal bitte von irgendeinem Kulturpolitiker einmal bitte nur hören, ganz, ganz sauber hergeleitet, warum Kultur gefördert wird oder gefördert werden muss und welche Kultur und welche vielleicht nicht. Und ich möchte es einmal wissen. Es ist immer so in so einem Riesenbrei, Kultur ist wichtig, müssen wir erhalten.
Demokratiefördernd.
Ja, richtig. Und für die Kinder Status. und für die Bildung und so. Stimmt alles. Aber ich möchte einmal eine richtig saubere Argumentationskette aus der Kulturpolitik hören. Und die
wie fragen wir denn da? Ne?
Du frag, wen du willst. Es wird dir niemand eine richtige Antwort geben.
Also, ich glaube, das ist genau richtig, was du sagst. Ja, ich glaube, weil gerade in Berlin sehen wir ja, ich meine, ich habe zwischen 2000 und 2015, glaube ich, in Berlin gewohnt und damit 15 Haushalte.
Das wusste ich gar nicht. Ja. Du hast 15 und Jahre in Berlin gelebt?
Ja, klar, als ich bei der Welt am Sonntag war.
Ich weiß so wenig von dir.
Guck mal, ich erzähle dir auch mal irgendwie meine Geschichte. Ja. Und da war es jedes Jahr so, es wird eng, es muss gespart werden, mal 2%, mal 5%, jetzt 10%. Es ist jedes Jahr dasselbe. Und warum, und das, glaube ich, ist auch ein Grundfehler, das sehen wir jetzt auch in diesen ganzen Katastrophenmeldungen über Deutschland, warum schafft es Politik nicht, über ihre Legislaturperioden hinauszudenken? Und ich glaube, das wäre etwas, wenn ich Giorgiallo beraten sollte, würde ich auch sagen, mach doch mal parallel zu deiner Tagespolitik eine Kommission auf, wo ihr euch zusammensetzt und sagt, wie soll eigentlich dieser Kulturbetrieb der Zukunft aussehen? Und dann muss man auch mal, und das kann man ja parallel zum Laufen machen, fragen, okay, ihr habt da drei Opernhäuser. Es ist natürlich keine Art, während des Umbaus eines Opernhauses wie der Komischen Oper darüber nachzudenken, ob man die vielleicht ganz schließen soll. Ja, das hätte man vielleicht vor dem Umbau machen müssen. Und das ist aber genau das, was in Berlin passiert. Und warum kann man sich nicht mal in Ruhe die Frage stellen, okay, Wollen Change wir drei Opern? Sein. Wenn ja, genau. Wozu sollen die da sein? Was ist mit diesen ganzen Orchestern? Spielen die eigentlich das Gleiche? Haben die unterschiedliche Aufgaben und Funktionen innerhalb einer Stadt? Und dann kann man vielleicht sogar mit denselben Mitteln, ohne was zu sparen, viel effizienter und viel mehr Wumms in der Kultur erzeugen, als in der Routine des ewigen Machens, sparen müssens, ein bisschen sparens, weitermachen, wieder sparens. Also wir beobachten doch, dass das jedes Jahr das Gleiche ist. Und das verstehe ich nicht. Und ich glaube, das ist ein Problem in der Anlage unserer Kultur, dass es nicht nebenbei Gremien gibt, die sozusagen für das Langfristige verantwortlich sind. Denn man kann jetzt auch über Deutschland und über die Bahn, über die Brücken,
da kann man im Kleinen anfangen, aber es gibt ja nicht nur diese Opernhäuser und diese großen Theater, und sondern es gibt ja auch diese ganze freie Szene, wo ich finde, da gibt es auch noch nicht wirkliche Ideen, wie sowas zusammengehen kann. Aber warte mal ganz kurz, du kannst jetzt gerade mal kurz weiterreden. Es hat nämlich geklingelt, ich glaube, ich habe gerade ein Päckchen gekriegt.
Ach nein, warte mal. Lass dir einfach laufen, dein
Ding. Ja, ich lass mal laufen, ja?
Ja. Ich soll weiterreden, was soll ich denn jetzt weiterreden? Ich habe ja schon alles gesagt. Ja, Doro hat auf jeden Fall hochhackige Schuhe an, wenn sie zu Hause am Podcast-Mikrofon sitzt. Keine Adiletten, das kann ich schon mal sagen. Es raschelt, ich würde auf Zalando tippen. Tipp, tap, tipp, tap, top.
So, hier bin ich wieder.
Wir haben festgestellt, du hast keine Adiletten an, ja, sondern irgendwas Klicki-Klackiges zu Hause. Ja. Du hast nicht mit dem Postmann oder der Postfrau gesprochen.
Uh-uh.
Und in meiner schnellen Umfrage haben wir gemerkt, du hast ein Zalando-Paket bekommen.
Nein, aber. Also, ich habe tatsächlich keine Adiletten an. Ich besitze sie nicht mal. Ich laufe tatsächlich zu Hause immer in Straßenschuhen rum. Und das sind jetzt keine hochhackigen Schuhe, wie du gesagt hast, aber Klackerschuhchen auf jeden Fall. Mhm. Aber ich habe tatsächlich ein Paket bekommen, wo hochhackige Schuhe drin sind, leider.
Siehst du? Aber, ich kenne dich doch als, ach komm. Ja.
Ja, Mensch, guck mal, keine Schokolade, sondern Pumps. Ja. Aber ich bin, tut mir leid, dass ich so Stereotyp bin, aber das ist einfach echt, so ist mein Leben dann auch.
Ja, es ist auch schön, dass die Authentizität innerhalb des Podcasts bewiesen wird. Ich glaube, Sparrunden haben wir geklärt. Joe, mach eine Kommission, ja, und zwar eine, die langfristig ist. Selbst wenn du dann noch Kulturstaatsminister Bund sein willst, ist es vielleicht ganz cool, wenn deine Arbeit in Berlin sozusagen auf einer anderen Ebene dann noch weiterläuft. Das wäre mal nachhaltig und das ist vielleicht besser, als sich dauernd selbst in Szene zu setzen und schöne Fotosessions zu machen und sei nett zu deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So, das von dieser Stelle aus. Haben wir noch ein Thema auf dem Plan?
Ja, wir haben noch ein Thema, und zwar Stuttgart.
Stuttgart. Achso, ja, genau. Stuttgart müssen wir erzählen. Es gibt ein Ballett, eigentlich eine Oper, Sankta. Mhm. Ja, das ist ja unterschiedliche Musik. Ich habe das gesehen in Wien, als das hier Premiere hatte, von der Choreografin Florentina Holzinger. Die nimmt dieses Sankta als Vorbild, um mit vielen nackten Menschen, die sich selbst zerstören und in exzessiven Lustmomenten auf der Bühne sind, als Anklage oder Hinterfragung von Religion und Glauben. Also es ist sozusagen ein Stück auch, das den Glauben in Frage stellt. Und diese Szenen, ja, also ich kann erstmal zu sagen, ich habe dieses Stück gesehen und ich bin in der Pause gegangen, weil es mich so unglaublich gelangweilt hat.
Aber es langweilt mich auch schon beim Lesen, als ich es gelesen habe. Aber du hast es nicht in Stuttgart gesehen, sondern in Wien, richtig?
In Wien, genau. Also es war irgendwo eine Premiere, dann war es hauptsächlich bei den Wiener Festwochen,
Ich erinnere mich, du hast, glaube ich, im Podcast auch schon drüber gesprochen, ne?
Ja, ich habe auch drüber geschrieben, genau. Und es war einfach, wo ich sagen muss, ach Leute, Mensch, das haben wir doch alle schon gesehen. Also es war auch nichts Neues. Also ich habe auch schon Leute auf die Bühne kacken sehen. Ja, das ist so, das war damals revolutionär und das war damals so. Und jetzt ist es so, dass man denkt, ach Mensch, das ist, ich habe es damals gesagt, es ist so wie so ein pubertierendes Kind, das nochmal raus will und fragt, Papa, willst du mit in die Disco? Und ich würde sagen, ach Mensch, ich war so oft in der Disco, geh mal alleine. Ja? Und deshalb finde ich, kann ja Florentina Holzinger machen, aber Papa bleibt mal zu Hause und guckt sich das diesmal nicht mehr an, weil er hat einfach das auch alles schon gesehen. So ist es bei mir angekommen.
Opi geht lieber laufen.
Opi geht lieber laufen, ja, genau. Und jetzt müssen wir nur eben aufklären, in Stuttgart soll es angeblich dazu gekommen sein, dass 18 Leute körperliche Beschwerden hatten. Es wird davon geschrieben, also selbst die FAZ hat in der Überschrift geschrieben, es wurde gekotzt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, während während der Aufführung, der Besucherservice hat aber 18 Leute, wo ich denken muss, ach Leute, ey, jetzt macht ihr aus einem Skandal, der eigentlich kein Skandal ist, allein durch sowas wieder ein Skandal. Der Viktor Schoner, der auch ein guter Verkäufer seines Hauses ist, der Intendant, der sagt, ja, wenn man provokativ den Glauben mit Nacktheit und sowas in Frage stellt, dann gibt es, dann schafft die Oper das, was sie soll. Sie,
ja, aber es ist, glaube ich, gar nicht nur der Punkt. Es gibt, glaube ich, schon ein, in dem, im Programm so ein Hinweis oder so ein Spoiler, nicht Spoiler Alert, aber so ein Trigger, so eine Triggerwarnung.
Triggerwarnung.
Auch weil irgendwelche Vergewaltigungsszenen auf der Bühne sind, was natürlich zu Retraumatisierungen führen kann und so weiter. Also wird sich super wichtig gemacht. Ich finde, man sollte mal sonst die Sanis fragen, wie viele denn sonst so behandelt werden. Vielleicht liegt es auch einfach am Durchschnittsalter des Publikums.
Ja, das ist das Interessante, dass nämlich jetzt, also erst hat die Oper Stuttgart das alles angeheizt und gesagt, ja, haha, guck mal, wir haben hier den Skandal des Skandals. Und jetzt gibt es eine Pressemitteilung, beziehungsweise gibt es ein Interview auf der Seite mit dem Besucherservice, wo alles wieder runtergespielt wird, wo gesagt wird, das sind 2,5 Stunden ohne Pause. Das, wir haben jeden Abend Besucherinnen und Besucher mit Beschwerden. Diesmal gibt es das ohne Pause und das ist natürlich alleine von der Anlage des Stückes her schon so, dass die Leute so. Und das finde ich, dass jetzt offenbart sich sozusagen für mich eine Bankrotterklärung eines Theaters, das nur mit dem Skandal spekuliert. Ja? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, buh, 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 auf allen Ebenen. Ja? Erstens habt ihr ein, Entschuldigung, Scheißstück dahergeholt, was einfach langweilig ist. Jetzt versucht ihr das aufzupimpen, indem ihr da den Leuten erzählt, der Besucherservice hat viel zu tun, die Leute kotzen und es provoziert die Leute. Und jetzt rudert ihr zurück und sagt, naja, eigentlich ist es ja immer so. Wisst ihr was? Da meine ich mir mit, ja. Liebes Theater Stuttgart, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist also wirklich so eine Kinderkacke. Also macht doch eure Florentina Holzinger-Kram da alleine. Das ist wirklich, also lächerlich seid ihr. Ihr seid lächerlich. So, das ist alles, was ich dazu
sagen. Axel, gnadenlos, Brüggemann hat gesprochen. Es ist einfach nur, nein, aber weißt du, ich denke mir so, muss für sowas, also ist für sowas, muss so ein Theater da sein, so eine Staatsoper Stuttgart, muss das? Also können das nicht irgendwelche freakigen, freien...
Ja. Soll Stephen Walter das mal machen? Ja. Nee, aber Stephen Walter macht stattdessen Parlamentsgeschichten. Ja, der oberste Staatsmensch. Ja.
Der geht jetzt erstmal nach L.A. ins Thomas-Mann-Haus.
Ja, habe ich auch gelesen, genau. Da ist der junge Revolutionär, der jetzt sozusagen im Thomas-Mann-Haus zum Spießer wird und die Spießer aus Stuttgart werden jetzt zu Revolutionären. Also,
wird man zum Spießer in so einem Thomas-Mann-Haus? Ist das so? Ich wäre da auch nicht gerne. Das ist
irgendwie institutionell. Institutionalisiertes, naja, also Denken, was da irgendwie so langsam
ankommt. Ach, ist doch ganz cool, da zu sein, mal ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ja. Ich finde das nicht so schlecht. Ja. Aber ist egal. Auf alle Fälle, Stuttgart, sind wir uns einig, kann man sich sparen. Und ich finde auch, ich glaube, ich habe es in einem der letzten Podcasts schon gesagt, was mich auch langweilt, sind Regisseure und Regisseurinnen etc. pp., die immer meinen, man müsste die Leute immer so provozieren. Ich denke so, echt, warum? Wozu? Ist das wirklich nötig? Ist es das, was Oper kann? Und ich denke mir, nein. Also das trifft so unfassbar wenig diesen Markenkern, dieses ganzen Produkt. Und das ist jetzt keine Rede für nur gefällige, harmlose Kunst, sondern, wie wir es vorhin sagten, für die Tiefe, für die Schönheit von Musik, für den Trost, den man auch darin findet. Und da rede ich jetzt nicht nur von irgendeinem billigen Entertainment. Und ich glaube, Axel, du verstehst mich schon. Aber ich muss das wirklich nicht haben. Vor allem alles, was in jedem Film irgendwie besser mit irgendwelchen Special Effects oder irgendwelchen...
Ich kann sagen, Tarantino, ja, Tarantino hat dann wenigstens noch eine coole Handlung dazu. Ja,
ja, also, genau.
Wenn ich Django Unchained oder andere Filme von Tarantino sehe, Inglourious Basterds, dann sehe ich auch provokante, blutige Szenen, aber ich habe noch eine Tiefe und das werfe ich eigentlich so dieser Art von Theater von Florentina Holzinger vor. Es ist eine Selbstdarstellung der eigenen Sexualität. Das ist eine Nabelschau eines modernen Menschen, der so tut, als würde er keine Akzeptanz kriegen. Aber ich meine, bei uns kann jeder alles leben, lieben, was er will, wenn er nicht irgendwie gegen Gesetze verstößt. Und das interessiert mich einfach
auch diese ewige
nicht.
Glaubenskritik.
Mich provoziert das auch nicht. Und ich finde, Stuttgart zeigt gerade auch, das provoziert die Leute ja eigentlich nicht, sondern man muss ja sogar die Provokation wieder durch eine Provokation legitimieren. Ja, und das ist, lass es uns einfach abhaken.
Ja.
Vielleicht passt dazu zum Schluss noch zwei lustige Meldungen oder gar nicht so lustige Meldungen. Es gibt Knatsch zwischen Kritikern und Intendanten und zwar von New York bis nach Wien. Also in Wien ist es das Volkstheater von Kai Voges, das ein, wie ich finde, sehr lustiges Video zur Saisonpremiere gemacht hat. Auch so eine Django-Geschichte in der Wüste und ein Kritiker, ein notorischer Kritiker, der alles, was an der am Volkstheater stattfindet, doof findet, der spielt da sozusagen eine Nebenrolle, also er wird gespielt, also man kann sich vorstellen, wer das sein soll und der wird von diesen Theaterleuten, die Cowboys sind, fast erschossen, ist aber dann doch nicht tot und dann quälen sie ihn damit, dass sie ihm das ganze Programm der nächsten Saison vorspielen. Das ist sozusagen die Qual. Und gleichzeitig, danach kam noch ein Video, dann hat er sich beschwert und so, das war der Kurier, ne, als Zeitung. Und jetzt gibt es ein Video über Politik und Theater und da geht es um die Machtergreifung, Zitat, von Kickl, also von der Rechtspartei in Österreich. Und da wird einmal auf den Kurier gekackt in einer kurzen Szene, worauf der Kurier in Wien sagt, wir berichten jetzt nicht mehr übers Volkstheater, weil die sind böse zu uns. Parallel dazu gibt es eine Nachricht aus New York, dass Peter Gelb, der Intendant der Metropolitan Opera, Journalisten eine Kampagne unterstellt, die seine neue Premiere kollektiv schlecht gefunden haben und sagt, das sei sozusagen inzwischen normal, dass man sich verabrede, um seine Arbeit schlecht zu reden. Also wir sehen, es gibt eine Missstimmung zwischen Intendanten und Kritikern. Und ich beobachte das allerdings mit einer gewissen Freude und denke, na, siehste, ist doch gut, dass auch die Kritik tatsächlich zu provozieren weiß, dass das Theater sich provozieren lässt. Was ich dann nicht verstehe, ist, dass die Zeitung sagt, wir berichten jetzt nicht mehr, weil das ist irgendwie Kinderkram.
Ganz viel Ego. Und was da bei mir vor allem ankommt, ist so ein... Jeder fühlt sich als Opfer des anderen. Ein ganz großes Opfernarrativ, so ein bisschen,
Also absolut.
Kann man eigentlich genauso abhaken wie irgendwelche Fäkalien auf Bühnen oder sonst wo, ne?
Und dann haken wir das doch auch einfach ab.
Würde ich auch sagen. Und du hast uns jetzt aber noch was Lustiges versprochen, vorhin, vor 10 Minuten.
Das fand ich lustig. Die Kritiker-Bashing, das fand ich lustig.
Ja?
Ja.
Ich meine jetzt was richtig Lustiges. Also ich könnte jetzt natürlich live am Mikro hier mal meine Schuhe anprobieren, meine neuen, aber das macht
das wäre schön. Nicht. Was sind denn welche? Sind sie golden mit Glitzer und blink, blink, blink?
Nee, das sind so schwarze Pumps. Also Wildleder mit so einer Schleife vorne. Ich hoffe, sie passen. Das ist ja manchmal dann immer so die Frage.
Das hoffe ich auch, sonst musst du dir Pflaster dazu bestellen. Bist du so eine Art Zurückschickerin? Also ich habe ja ganz selten bestellt.
Ja, schon. Also ich meistens.
Ich bestelle mir das ja überhaupt. Ich kaufe Klamotten, glaube ich, wirklich so komplett old-fashioned immer im Geschäft.
Nee, ich mache das wie normale Menschen online. Sorry, Axel.
Ja, ich mache das wie Boomer. Ich gehe da hin und sage, Tag. Haben Sie noch eine Levi's?
Manchmal nervt mich dieses, gerade so in der jetzigen Jahreszeit, in diesen Umkleiden immer das An- und Ausziehen und dann, ich finde das so stressig. Und dann ist das Licht in den Umkleidekabinen immer so schlimm. Da bin ich immer so deprimiert. Aber was Schuhe betrifft, da kann ich meistens, also ich habe so Hersteller, da weiß ich schon, welche Größe ich habe. Deswegen schicke ich die selten zurück. Und manchmal bei Klamotten bin ich auch zu faul und denke mir so, ach nee, irgendwann passe ich da bestimmt rein.
Weil sie zu groß sind oder weil sie zu klein sind? Bestellst du tendenziell zu kleine Klamotten oder zu große Klamotten?
Sowohl als auch, aber mit diesem irgendwann passe ich
bestimmt rein. Weil beide reinzuwachsen, das wird schwer. Ja? Dann musst du
sozusagen Bungee machen. Meistens sind das dann die, wo man so denkt, so, das ist jetzt eher ein Stehkleid. Und vielleicht habe ich dann so die Hoffnung, mir fehlt, wird es irgendwann mal wieder ein Sitzkleid. Ja. Aber Ach, naja, das ist so. Manchmal schicke ich es zurück, manchmal nicht.
Ist ja irgendwie okay, egal. Aber schön, dass wir das auch noch geklärt haben. Das finde ich schön.
Ja, ich kann vielleicht ziehe ich sie sogar heute Abend an zum Finalkonzert. Mal gucken, wenn sie richtig gut passen.
Das sehen wir im Livestream. Wenn ihr dann den Livestream oder beziehungsweise auch die YouTube-Sendung anguckt mit den Finale
so eine extra von Kamera
Neue Stimmen, dann gibt es genau, dann gibt es die Steadicam auf Doro. Genau. Ich habe gestern ein Gespräch geführt, Doro, was ich gerne nächstes Mal im Themenpodcast machen würde. Und zwar, wirst du.
Aber machen wir jetzt Live-Redaktionssitzung hier, ja? Erzähl.
Ja, mit Michael Blumenthal. Michael Blumenthal war Finanzminister unter der Ära von Jimmy Carter, hat beraten schon John F. Kennedy als Finanzpolitiker, ist aber geboren in Berlin und musste fliehen. Und zwar gehörte er als 12-Jähriger zu der letzten Flüchtlingsgruppe von Juden aus Deutschland. 18.000 Leute wurden damals in China aufgenommen noch, als die ganze Welt schon die Grenzen zugemacht hat und gesagt hat, keine Flüchtlinge aus Deutschland mehr. Da konnte man noch nach Shanghai gehen. In Shanghai war es dann so, dass die Japaner übernommen haben, Japaner alliierten von den Deutschen. Und ich habe mit Michael Blumenthal über Flucht und Vertreibung geredet, weil ein amerikanischer Filmkomponist, und das wird beim DSO stattfinden, ein Requiem geschrieben hat für die Shanghai-Juden. Emigré heißt das. Und wir reden darüber, ob die Musik uns überhaupt noch lehren kann, nicht immer die gleichen Fehler zu machen. Und dieser Blumenthal, der eben Vorbild auch für diese Emigré-Oratorium ist, spricht über die aktuelle Situation in Israel, aber eben auch darüber, wie die Flüchtlingspolitik heute zu einer Populismuspolitik gemacht wird. Und also ich habe selten Gespräche geführt, die mich so berührt haben wie dieses. Oh, schön. Und das würde ich euch gerne nächste Woche unter anderem vorspielen. Das ist, der ist 99 Jahre alt. Und also ich habe selten Menschen gehört, übrigens auch der Gründer des Jüdischen Museums in Berlin, selten Menschen gehört, die so klar im Denken sind und so, also
toll, ja.
Ich sage euch, gerne. Freut euch. Mhm. Ja, das ist wirklich
es ist
ganz
immer,
toll.
Immer eine große Bereicherung, so tolle Zeitzeugen noch zu hören.
Ja, Wahnsinn. Das
ist, ja, also dann kann ich jetzt ja gar nicht mehr Nein sagen.
Nein, dann, Berlins Kulturpolitik, das würde ich auch gerne noch machen, müssen wir uns dann auch noch mal kümmern. Oder überhaupt um Kulturpolitik und das, was du gesagt hast. Wie kommen wir eigentlich zu einem Kulturbegriff, der mittelfristig ist und nicht legislaturperiodenabhängig? Ich finde, das ist auch noch ein Podcast, den wir unbedingt mal machen sollen.
Absolut, unbedingt. Und schickt uns gerne eure Vorschläge, wenn ihr noch andere Themen habt. Ich wäre ja auch, du hast mich da wieder dran erinnert, wir hatten doch auch mal so diese Fußball- bzw. Sport- und Kultur-, Nachwuchsförderung, Parallelen, wie auch immer, Sendung.
Ja, Arndt Zeigler, mit dem wollte ich ja reden. Ja,
der hat jetzt ja doch Zeit, der macht doch jetzt gar nichts mehr, oder?
Ja, genau, statt bei Bremen 2 kann er doch mal hierher kommen, weil er sagt ja, er hört gerne Musik, aber er möchte nicht drüber reden, also jedenfalls nicht über klassische Musik. Ich frage ihn einfach nochmal.
Muss er doch auch nicht.
Oder Jürgen Klopp, der hat ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis er dann bei Red Bull anfängt, ja.
Was ist das eigentlich für ein Ding? Wo ist denn das Problem jetzt, dass der da nach Leipzig geht? Ich habe es nicht verstanden.
Ja, ich glaube, Red Bull ist ja auch Servus. Das besprechen wir nächstes Mal. Da bin ich als Bremer Moralfußballer ja auch sehr befangen.
Okay, und dann schmatze ich euch nicht so voll. Ich esse nicht hier nämlich nebenbei Toffifee.
Haben wir dich schon mal geredet über Toffifee? Bist du auch so eine, die erst den hellbraunen Kern, dann den dunkelbraunen Kern und dann zum Schluss die Nuss, also dass man
diese Nuss so
mit der Zunge auseinander nimmt?
Ganz ehrlich, nee. Ich steck's in den Mund und esse es einfach.
Ja, guck, das unterscheidet uns. Ich genieße es. Du isst, ich genieße.
So ist es. Gourmet
und Gourmand. Das ist nämlich so.
Ist das so? Oh, meine Güte, Axel, ich kann da so viel von dir lernen. Ich finde alles zusammen einfach gut. Ich kann nicht ewig an irgendwelchen Einzelteilen rumlutschen. Was soll das denn bringen?
Liebe Leute, haltet die Ohren steif, lutscht an allen Einzelteilen. Guckt euch auf jeden Fall heute Abend
die
neuen Stimmen an und freut euch mit Doro über ihre neuen Schuhe. Ich habe übrigens einen Tretroller im Zug vergessen. Liebe ÖBB, falls ihr einen silbernen Tretroller findet, schickt ihn mir zu.
Kann mir mit meinen schönen Pumps nicht passieren. Tretroller
fahren. Nein.
Geht damit nicht. Nö.
So,
also, ich drücke die Daumen. Tschüss, Axel.
Ciao, Doro.
Tschüss.